Guten Abend. Wir haben festgestellt, wir sind heute Abend ist der internationale Abend. Genau. Einmal Schweiz und einmal Norddeutschland mit amerikanischen Wurzeln. Vielleicht eine kurze Vorstellung, damit ihr wisst, für die uns nicht so gut kennen. Vor 30 Jahren, im letzten Monat, habe ich Cindy geheiratet. Wir sind seit 30 Jahren verheiratet. Ich habe 4 Kinder, 3 Mädchen und ein Junge. Der jüngste, Daniel, ist gerade vor 3 Wochen aus dem Haus gezogen. Wir haben also jetzt seit 28 Jahren wieder eine... So sind wir wieder zu zweit zu Hause. Wir freuen uns auf die Ruhe. Ja, und sind gespannt, wie es dann für unsere Kinder weitergeht.
Ja, für mich ist eigentlich heute ein spezieller Tag. Der 28. September ist nämlich unser Hochzeitstag. Also für, ja, genau. Also heute vor 14 Jahren gab es ein großes Fest in Bremen, schönes Hochzeitsfest, einige von euch waren auch mit dabei, als Jim, Karin und mich getraut hat damals, unvergesslicher Tag für uns natürlich. Unterdessen haben wir 3 Kinder, 3 Mädchen, die jüngste ist 7, die Melody, die Liliana ist 10. Und Alicia 12. Das ist so unsere Familiensituation. Und die sind alleine zu Hause. Genau. Meine Frau.
Als wir uns da vorbereitet haben, haben wir uns wieder gestern getroffen. Und wir haben festgestellt, dass wir ziemlich viel seitdem wir hier sind, über Dienen reden. Aber wir haben auch festgestellt, dass das Wort Dienen nie richtig definiert wurde. Es scheint, dass jeder weiß, was er sagt. Aber ich möchte, dass wir das heute Abend einfach kurz eine Definition geben. Und so will ich einfach in den Raum geben, dass wer antworten möchte, bitte einen Satz, einen kurzen Satz sagen, wie für dich dieses Wort, wie du dieses Wort definierst. Einen Satz. Peter?
Möglichkeit.
Bitte?
Eine Möglichkeit. Möglichkeit.
Eine Möglichkeit.
Dann adieu. Mit der eigenen Kraft den Nutzen des anderen ermöglichen.
Okay. Dann?
Mithelfen.
Aber Michael? Mithelfen. Michael?
Und dann? Etwas zum Wohl des anderen Unternehmen.
Okay. Daniele?
Das, was meine Mutter und mein Vater für mich getan haben.
Okay.
Behilflich sein.
Behilflich sein. Okay.
Zuerst kommt der andere und dann ich.
Okay. Wolfram.
Bereite das Frühstück für meine Frau.
Okay. Das ist ein Beispiel, nicht unbedingt eine Definition, aber.
Unterstützen.
Unterstützen. Okay.
Ja, wenn wir das ergänzen können, könnte man vielleicht sagen, dem anderen das geben, was er braucht, um weiterzukommen. Also, dien es auf den anderen ausgerichtet, nicht auf mich. Das kann dann eben in der Praxis ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben das auch schon angesprochen. Dienen kann je nach Umstand zum Beispiel bedeuten, jemanden am Morgen zu wecken, aber auch jemanden schlafen zu lassen. Kann auch bedeuten, jemandem tatkräftig zu helfen, sich anzupacken. Dienen kann genauso bedeuten, jemanden machen zu lassen und nicht mitzuhelfen. Also ganz abhängig von den Umständen. Ich glaube, es kann sogar ein Dienst sein, dass ich mich bedienen lasse. Und das ist dann ganz spannend. Aber passt auch rein, eigentlich ins Dienen. Also alles zusammen, eben kann man sagen, es geht um den anderen zu fördern, dem anderen behilflich zu sein, sein Wohl in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eine Form der persönlichen Unterordnung. Also ich unterordne mich selbst eigentlich dem anderen. Und das finde ich ganz wichtig. Dienen muss bedingungslos sein. Also es kann nicht sein, dass ich eine Gegenleistung erwarte für meinen Dienst. Dienen ist kein Tausch. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Kein Dienst in dem Sinn. Auf jeden Fall nicht ein Dienst, der dem Vorbild von Jesus entsprechen würde, wie er uns das zeigt.
Also zuerst mal, was Dienen für uns bedeutet in unserer Familie. Ich kann nur für mich reden. Und zwar hat das für mich eine besondere Bedeutung, als ich nach Deutschland kam, gewonnen. Und zwar habe ich in meinem ersten Jahr in Deutschland mit einem PK gewohnt. Wisst ihr, was ein PK ist?
Ja, schön.
Stefan ist ein PK.
Preacher's Kid.
Preacher's Kid, also Predigerkind. Das Kind eines Predigers. Und er hat mir gesagt, eines Tages, ich weiß nicht mehr genau wann, also nicht am Anfang, dass als er 13 Jahre, er war damals Student, als er 13 Jahre alt war, hat er die Gemeinde gehasst. Und er sagte, die Gemeinde hat mein Vater mir weggenommen. Er sagt, er war immer bereit, der Gemeinde zu dienen, den Geschwistern zu dienen. Wenn ein Anruf kam, war er sofort auf Achse, denn er wollte dienen. Aber hat seine Familie dabei übersehen. Ja, und ab dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das wird bei mir nicht passieren. Meine Kinder sollen das nicht sagen. Meine Kinder werden erfahren, dass ich der Familie diene.
Ja, ein Wort dazu, was Dienen in unserer Familie bedeutet. Wie gesagt, heute ist unser Hochzeitstag. Aber statt zu Hause zu feiern mit meiner Frau, bin ich hier. Was hat denn das auszusagen zum Thema Dienst? Ja, meine Frau dient mir jetzt gerade, weil sie zu Hause sich um unsere drei Mädchen kümmert. Letzte Wochenende, Samstag, Sonntag, war ich auch nicht zu Hause, war ich mit ein paar Männern im Wald alleine eine Nacht. Auch da war sie zu Hause und hat mich gut vertreten. Ja, wir dienen einander darin. Genauso andersrum, meine Frau fährt zur Frauenfreizeit jedes Jahr. Dann bleibe ich zu Hause und kümmere mich um die Kinder. Das ist ein Dienst, ein Beispiel aus unserer Familie, was ich wichtig finde. Vielleicht noch ein Wort. Wir haben gerade eben im Wald mit den Männern darüber gesprochen, was uns eigentlich glücklich macht und zufrieden in unserem Leben. Es waren einige junge Männer dabei, auch eben noch alleine oder in Beziehungen, aber ohne Kinder. Ja, was macht uns glücklich? Ausbildung, Beruf, eine Frau zu finden oder dann Kinder zu haben. Aber ist es das, was eben, wenn die Kinder älter werden, dann ausziehen? Meine Schlussfolgerung geht eigentlich in Richtung Dienen. Ich glaube, echte Zufriedenheit finden wir dann, wenn wir lernen, nicht für uns selbst zu leben, sondern Gott zu dienen mit unserem Leben. Wenn wir das wirklich finden und verstehen, wie das geht, egal, jetzt kann in ganz verschiedenen Situationen sein. Ich glaube, daher kommt Zufriedenheit. Und da sind wir eben beim Stichwort dienen. Und die Frage ist eben dann, wie sieht es aus, jetzt in einer Familie dienen? Und das ist ja unser Thema heute Abend. Und dann legen wir los. Richtig. Ja, eine gute Informationsquelle ist halt schon, was Keith erwähnt hat und ich hören wollte heute Abend. Das fünfte Kapitel im Epheserbrief wollen wir heute Abend eigentlich als Grundlage nehmen. Wir haben ganz viele praktische Beispiele eingestreut. Aber die Basis für die ganzen Überlegungen ist schon die Aufstellung, die wir da sehen in Epheser 5. Und da eben Vers 21 ist eigentlich der Einstieg in diesen Abschnitt über diese Beziehung, diese Familienbeziehung, die Paulus uns hier dann aufzeigt im Folgenden. Und es beginnt eben genau so. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Diese Unterordnung, dieses Dienen. Und dann zeigt Paulus auf, wie das dann aussieht in den einzelnen Beziehungen in der Familie.
Diese Verse wollen wir näher betrachten, aber zuerst hatten wir uns überlegt, was bildet die Grundlage oder was ist auch wichtig zusätzlich zu wissen, wenn wir dienen wollen. Eine Frage: Sehen wir uns gerne als Männer, als Diener? Das ist eine wichtige Frage, weil in unserer Gesellschaft ist das nicht der Fall. Ich kenne die, also keine Männer in der Gesellschaft, die gern sagen, sie sind Diener. Höchstens, dass sie sagen, sie sind Bedienstete, aber Diener. Nein. Das ist nicht das Ziel, ein Diener zu sein. Wenn wir ehrlich sind, dann ist es für viele Männer einfach selbstverständlich oder das ist so, eigentlich uns viel lieber, dass wir sagen, wo es lang geht. Dass wir den Überblick haben, sogar Befehle erteilen. Dadurch fühlt man sich wichtig und gebraucht. Aber das ist eine Gefahr, denn das Problem ist, dass wir oft daher auch unser Selbstwertgefühl haben. Wir fühlen uns wichtig, weil andere uns dienen müssen. Oder weil wir es uns leisten können, dass andere uns dienen. Woher kommt dein Selbstwertgefühl? Von deiner Arbeit, von dafür, dass andere uns dienen? Der Ruf eines, dein Ruf, ist das das Wichtigste bei dir? Denn wenn du etwas erreicht hast, dann können andere dir dienen. Und man fühlt sich dabei gut. Wir leben sogar in bestimmten Situationen, dass Menschen sagen, das ist unter meine Würde, wenn sie etwas tun sollen. Und das sagen, wenn sie das tun müssen, dann ist ihr Wert weniger. Aber können wir das sagen? Ist unser Wert genauso gut, wenn wir hier vorne stehen, wenn wir wichtige Entscheidungen in Firmen treffen, als wenn wir einen Staubsauger benutzen oder eine Toilette putzen? Dreckige Windel wechseln sogar. Die Bibel betont, dass unser Wert unabhängig ist von dem, was wir tun oder von dem, was wir anderen befehlen können. Ich will einfach kurz drei Bibelstellen geben, die uns das bestätigen. Quer durch die Bibel, 1. Mose 1. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Am Ende der Schöpfung sagt Gott sehr gut. Das heißt, alles, was Gott schafft, ist sehr gut. Und wenn wir glauben, dass er dich, mich und jeder hier im Raum geschaffen hat, dann gilt dieses Urteil für jeden hier. Sehr gut. Deshalb hat David im Psalm 139, Vers 13, ja, ich bin wunderbar gemacht, sagt er. Und das geht, das müsste eigentlich jeder hier sagen können. Zweiter Vers, Lukas 15. Bekannter Vers. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht den Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Jesus ging uns nach, geht uns nach. Ja, weißt du, man merkt, wie wichtig etwas ist, spätestens dann, wenn du es verlierst. Oder? Hast du einen Kugelschreiber verloren, den du geschenkt bekommen hast, beim letzten Hotelbesuch, dann wie lange suchst du danach? Aber hast du deinen Autoschlüssel verloren? Dein Handy? Dein Kind? Was tust du nicht alles, um das zu finden? Welche Freude oder Erleichterung es ist, wenn man sie findet. Und das ist das, was Jesus hier deutlich machen will. So wichtig, dass er nichts ungeschehen lässt von sich aus, um uns zu finden. Und macht deutlich, wir sind deshalb so wichtig, ihm so wichtig, dass er das tat. Und dann 1. Johannes 3,1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Ich stelle mir vor, dass Johannes so ein bisschen Pause macht, bevor er diese Worte schreibt. Und er sagt, wie groß ist die Liebe, dass wir ihn, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sehen es tatsächlich auch, als könnt ihr es immer noch nicht ganz begreifen. Und das zeigt auch, welchen Wert wir haben. In welche Familie wir sind. Wem wir gehören. Wer uns liebt. Und wenn wir das begreifen, dann ist es wichtig. Ich kann mich erinnern, meine Frau hat zu unserem Kind, also unsere Töchter, als sie in der Grundschule waren, weißt du, also Mädchen sind in der Grundschule ganz schön gemein. Ja? Also wer Töchter hat, weiß bestimmt, was da passiert. Sie hat ihnen immer als Antwort gegeben, es ist egal, was die anderen sagen, du bist eine Prinzessin. Du bist eine Tochter des Königs. Es ist egal, was die sagen. Das bist du. Ja? Wir sind Söhne des höchsten Gottes. Es ist egal, was andere sagen. Egal, welche Position wir haben. Egal, welchen Dienst wir ausüben. Das sind wir. Wenn mein Selbstwertgefühl nicht daherkommt, sondern von anderen Dingen, dann werde ich unsicher, wenn sie auf einmal nicht da sind. Wenn mein Selbstwertgefühl daherkommt, dass ich eine gute Familie habe, auf einmal werden die Kinder aufmupfig und ich werde unsicher und dann sage ich, Moment, ich habe das Sagen, ich bin der Papa. Und dann bin ich beruhigt, aber ich habe nicht gedient. Wir brauchen das nicht. Das dient keinem und wir wollen dienen.
Wenn wir das verstanden haben, wo unser Wert wirklich herkommt, das ist eine Riesenbefreiung, dann muss ich nicht der große Macke sein und eben den Macho raushängen in der Familie. Dann muss ich nicht der sein, der immer seinen Willen durchbringt. Ich muss nicht der sein, der immer erfolgreich ist und gut dasteht vor allen anderen. Mein Wert bei Gott ist fest und meine Stellung bei Gott ist unverrückbar. Und das ist eine Riesenbefreiung. Es ist keine Katastrophe, wenn etwas schief geht, wenn ich einen Fehler mache und etwas nicht so funktioniert, wie ich das möchte, weil das nichts daran ändert, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und das ist super. Und das ist eigentlich die Grundlage für unser Dienen. Wenn etwas schief läuft in meinem Leben, das trennt mich nicht von Gott, sondern das bringt mich zu ihm, weil ich zu ihm gehe und mein Versagen vor ihn lege und Vergebung empfange, entgegennehme. Und das ist absolut zentral. Ich bekenne meine Fehler und genieße die Vergebung. Das ist das Evangelium, das Jesus uns gebracht hat, oder? Und genau das ist wie ein Licht, was so ins Dunkel reinscheint eigentlich, weil mit Schuld zu leben ist Dunkelheit, ist Hoffnungslosigkeit. Und Jesus bringt Licht in unser Leben. Und dieses Leben ist auch das, was Johannes das Leben im Licht nennt. In 1. Johannes 1, 5 bis 9. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Leben im Licht, meine Schuld zu ihm bringen, bekennen und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hat das einen Einfluss auf unsere Beziehungen in der Familie? Ja, ich denke schon, einen riesigen Einfluss. Das Leben im Licht, habe ich da gelesen, das ist Vers 5, schafft Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Es schafft Gemeinschaft, Vergebung zu erleben, Vergebung zu erfahren. Das ist eine Grundlage dafür, dass Vergebung auch in unseren Familienbeziehungen möglich ist. Und vergeben in der Familie ist dienen. Und um Vergebung bitten in der Familie ist auch dienen. Und wir reden natürlich auch jetzt dann darüber, dass wir Väter sind in der Familie. Ja, und was für ein Dienst ist es, wenn ein Vater in der Familie sein Kind um Vergebung bittet, weil er vielleicht durchgedreht ist, es angeschrien hat und dann da Vergebung empfängt von seinem Kind. Ein sehr wichtiger Dienst, glaube ich.
Wenn wir über unsere Rollen als Ehemänner, Väter, Söhne reden, dann reden wir als Männer. Und in den letzten Jahren hat eigentlich in der Gesellschaft dieses Bild von einem Mann ziemliche Beulen bekommen, Kratzer. Und so frage ich mich, okay, wie verstehen wir Jesus als Mann? Und ich muss sagen, es gefällt mir diese Bilder von ihm nicht, wo er auftritt wie ein Hippie aus den 70er Jahren. Also ich glaube, er versteht, ja, diese, wo die Haare so etwa so lang sind und er sieht so aus, als könnte er eine Fliege nicht leide tun. Denn ich überlege, okay, wie war Jesus? War Jesus so, als er den Tempel da wirklich die alle ausgetrieben hat? Mit einer Peitsche in der Hand? Das gefällt mir an Jesus, dass er bereit war, wirklich zu brennen für Gott und da für Ordnung zu sorgen. Das gefällt mir auch, wie er die Dämonen da getrieben hat und wie er Pharisäer, die Leviten gelesen hat. Das ist Jesus als Mann. Aber er ist nicht weniger Mann, wenn er da sitzt und Kinder kommen und er nimmt sie auf den Schoß. Oder wenn er da sitzt und lässt es zu, dass eine Frau seine Füße wäscht. Er war ein Vorbild in vielen Dingen, dem, was er getan hat, dem, was er gelehrt hat. Und vor allem sehen wir das Dienen bei ihm, wenn es um die Fußwaschung ging. Denn er hat etwas getan und dann setzt er sich hin und was hat er gesagt? Er hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Er nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, ich bin es. Er hat seine Stellung nicht verloren, indem er da gekniet hat vor denen. Wenn nun ich, der Herr Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, es ist interessant, also ich verbinde das mit Lukas, in Lukas direkt nach dem Abendmahl, da sagt Lukas, die gab einen Streit, wer den ersten Platz hat. Und ich stelle mir da vor, die sitzen da, die Jünger, und die reden so ein bisschen, okay, wer darf eigentlich da rechts von ihm sitzen? So eigentlich ich eher. Und dieses Gespräch findet statt. Und Jesus, anstatt zu sagen, ja, Ruhe, wie oft habe ich schon mit euch darüber gesprochen, er steht einfach auf, geh hin, holt Wasser und ein Tuch und fängt an, ohne was zu sagen. Ich meine, da verbindet sich auch das mit dem Selbstwertgefühl, denn es steht in Vers 3 extra. Er wusste, wer er war, woher er kam und wo er hingeht. Er wusste, wer er ist. Und in diesem Wissen kniet er sich hin und hat ihm die Füße gewaschen. Wo diese Worte nachher dann eine noch deutlichere Bedeutung haben. Und es kam schon an dem ersten Abend durch. Denn als er es getan hatte, hatten alle Probleme damit. Ich denke, dass Petrus, was hat Petrus gesagt? Du sollst mir nicht die Füße waschen, das geht nicht. Du Manche lassen sich gerne dienen. Auch unter uns. Und für diese Menschen sollen wir diese Geschichte verstehen von Jesus und Jesus als Vorbild nehmen, dass wir in erster Linie dienen sollen. Aber andere, das ist andersrum. Vielleicht, ich meine, ich denke mir, vielleicht liege ich falsch, Petrus hat nur das ausgesprochen, was wahrscheinlich die meisten auch gedacht haben. Also wir sollten eigentlich da sein, nicht Jesus. Aber Petrus hat es ausgesprochen. Ich denke, in einer Weise, ich habe überlegt, okay, warum? Also entweder sagt er, hat er praktisch die Gesellschaft im Blick und er denkt, okay, Jesus ist Meister und Rabbi, das ist unter seiner Würde. Das darf er nicht. Oder vielleicht dachte er sogar, ich bin derjenige, der eigentlich diene. Ich diene so gerne. Und sich dienen lassen, dann ist es schwer. Ja? Und wenn wir wissen, dass Jesus, was Jesus' Antwort ist auf diese Worte von Petrus. Ja? Petrus, wo er sagt, du sollst mir nie die Füße waschen. Das ist mein Job. Ich bin der Diener hier. Und wo Jesus ist, ist das so wirklich ganz schön starke Antwort, die er gibt. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ich sehe sehr wohl in Petrus mich selbst. Denn ich bin einer, der gerne dient. Ich bin einer, der sein Leben im Griff hat. Und deshalb kann ich dienen. Aber dadurch bin ich auch einer, der selten Hilfe annimmt. Denn ich brauche die Hilfe nicht. Und ich kenne darin leider erst nachher meistens mein Stolz, was da so gerne mich als Dienende sieht. Viel lieber als derjenige, der Hilfe annimmt. Ich denke, da können wir sehr wohl, viele von uns, von Petrus lernen, was es bedeutet, uns dienen zu lassen. Auf jeden Fall drückt Jesus einfach diese Führungsstil aus, den Kies schon am ersten Namen, wo es eigentlich steht drauf, ich bin gekommen zu dienen. Wenn wir das überlegen, was hat er gesagt? Wer groß werden will, der soll der Niedrigste sein. Wenn dienen unser Stolz dient, dann machen wir uns groß. Der Führungsstil Jesu, als für uns ein Vorbild, auch als Väter, Ehemänner in der Gemeinde, ist dienen, ohne etwas zu erwarten. Geben für andere.
Gut, dann schauen wir uns aus Epheser 5 die Männerbeziehung an, die Paulus da aufbringt. Den Text könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, müsst ihr auch nicht. Ich lese euch mal den Anfang vor, also ganz den ersten Vers 21 haben wir euch schon vorgelesen. Jetzt war gar nicht mehr drauf, wo eben stand, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, der ganz wichtige Anfang. Wir gehen da durch diese Beziehung durch und schauen uns an, was das eben praktisch bedeutet, diese Unterordnung, das Dienen in diesen Beziehungen. Und gleich schon am Anfang, interessant, Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Und kein Wort davon, ordnet euch eure Frauen unter, ordnet euch eure Kinder unter. Nein, ich soll mich unterordnen, wir sollen uns unterordnen in diesen Beziehungen. Das gleich schon am Anfang. Jetzt Vers 23 eigentlich, weil da ja ganz am Anfang steht, die Frauen sollen sich unterordnen. Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Retter des Leibes. Und dann ab 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Genießt es nochmal Wort für Wort. Unsere Unterordnung, unser Dienen besteht darin, Haupt zu sein in der Familie. Ganz spannend. Unterordnung als Haupt sein. Und das ist auch nicht eine einfache Aufgabe. Unser Maßstab, Paulus bringt es hier auf, ist niemand anderes als Christus, der sich, wir haben es gerade gelesen, vorhin in Matthäus, für seine Gemeinde hingegeben ist, der gekommen ist, um zu dienen, nicht sich dienen zu lassen, und um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und das ist unser Vorbild, als Haupt in der Familie. Ja, Ehemänner unter uns, wie leicht fällt es uns? Ich spreche auf jeden Fall für mich, beim kleinsten Widerstand in der Familie nachzugeben. Einfach unsere Frau die Verantwortung tragen zu lassen. Einfach zu sagen, ganz wie du willst, Schatz. Und der Streit ist vorbei und die Diskussion ist abgeschlossen. Mir fällt es leicht. Und ich gebe damit diese Verantwortung meines Dienens, meines Dienstes in der Familie, meiner Frau. Nur glaube ich kann diese Verantwortung nicht abgeben. Paulus sagt nicht, seid das Haupt der Familie. Er sagt, ihr Männer, ihr seid das Haupt der Familie. Punkt. Wir können das nicht abgeben. Also dieser Satz, ganz wie du willst, ist eigentlich nicht erlaubt. Und klar, das kann auch mal am Platz sein. Wir denken sehr oft, es ist Ausdruck der Liebe, das zu sagen. Kann auch mal sein. Aber ich glaube, wir sagen es zu oft. Und ich spreche wahrscheinlich in erster Linie für mich. Vielleicht geht es euch auch anders und ihr seid Haupt, indem ihr rumkommandiert in der Familie. Auch das ist nicht, was Jesus getan hat. Wir haben schon den Führungsstil, das Hauptsein von Jesus angeschaut. Wie er gedient hat, der Gemeinde, eigentlich uns allen. Also ich denke, ganz oft entziehen wir uns eigentlich dieser Verantwortung, dieser Aufgabe für unsere Familien zu sorgen, für unsere Frauen das Beste zu suchen, wie Christus es für die Gemeinde gemacht hat. Ganz interessant, was uns Paulus da alles sagt. Diese ganzen Bezüge, die er macht, die er sagt, Christus hat die Gemeinde geheiligt, gereinigt durch sein Wort. Kann man das auf unsere Ehen beziehen? Als Teil auch unserer Verantwortung, unseren Frauen, unserer Familie gegenüber. Und wie könnte das aussehen, die Familie zu heiligen als eine Aufgabe für uns? Das ändert nichts daran, dass Jesus uns heiligt, aber als eine Verantwortung von uns, das in der Familie zu pflegen. Also es ist auf jeden Fall eine ganz große Aufgabe, die wir haben. Aber wir stellen mal fest, unser Dienst, unsere Unterordnung in der Familie ist Hauptsein. Jetzt vielleicht ein negatives Beispiel. Ist es okay oder wolltest du zuerst?
Mach mal.
Weil es passt. Genau. Negatives Beispiel von mir. Wir hatten eine volle Woche, wie es eigentlich ganz oft der Fall ist. Und eine Schwester der Gemeinde ruft mich an am Abend mit einem Computerproblem. Und ich sage natürlich gleich zu, klar, ich komme vorbei und schaue mir das an. Sagt es Karin und die ist begeistert. Nee, sie war nicht begeistert. Ihre Antwort, ja, für mich hast du keine Zeit, jeden Abend weg. Sie ruft an und schon gehst du. Ja, eigentlich gerade, was wir so erwähnt haben vorhin. Wie habe ich reagiert? Ich habe die Schwester angerufen und abgesagt. Und bin zu Hause geblieben. Und war jetzt Karin glücklich? Nee. Falsch. Das war eine Reaktion eines unerfahrenen Mannes. Genau. Ich bin dann missmutig zu Hause geblieben. Das war nicht, was Karin wollte. Sie wollte mich nicht davon abhalten, in der Gemeinde zu dienen. Sie wollte, dass ich mit ihr Zeit verbringen will. Von mir aus. Nicht, weil sie das fordert von mir, sondern weil ich sie liebe. Das wäre mein Dienst gewesen in diesem Moment. Aber nicht nachzugeben, weil sie jetzt gesagt hat, nee, tu das nicht. Und ich, okay, tu es nicht. Das ist nicht Hauptsein. Das ist mein negatives Beispiel.
Wir wollten auch ein bisschen durch auch Beispiele, die wir unsere Familien erlebt haben, was wir aus denen erlebt haben, dass ihr auch vielleicht an den negativen, positiven Beispielen sehen könnt, wie wir auch damit kämpfen. Wir haben gesehen, Jesus hat sich hingegeben, um die Gemeinde zu heiligen und all das. Und das ist auch selbstlos. Und wie oft dienen wir selbstlos, aber doch nicht ganz selbstlos. Ich kann mich erinnern, es ist einige Jahre her, da habe ich, meine Frau ging zur Frauenfreizeit und ich habe ihr gedient, indem ich gesagt habe, gehe und ich nehme die Kinder und ich passe auf sie auf, ich versorge sie. Und das habe ich auch getan. Soweit gut. Aber dann habe ich gedacht, so einen Tag oder zwei, bevor sie gekommen ist, ich mache ihr eine besondere Freude. Ich tue etwas, was ihr wirklich, also ich diene ihr in einer Weise, wo sie wirklich sich freuen kann. Dann habe ich die Fenster geputzt. Aber nur die in der Küche. Also alle, da haben wir viele zu viel von. Das hätte ich nie geschafft. Ja? Aber ich habe wirklich die ganz blitzeblank gekriegt. Ich habe mich gefreut, dass ich ihr gedient habe. Und dann kam sie nach Hause und hat sich gefreut, uns zu sehen und die Kinder zu sehen. Und ich habe gewartet. Und ist ihr nicht aufgefallen. Und nach einer Stunde hat sie ihr immer noch nicht aufgefallen. Und irgendwann wurde ich so ein bisschen, ja, traurig. Und sie merkte was. Und dann sagte sie sofort, oh oh, was hätte ich sehen sollen? Und dann habe ich einfach gefragt, siehst du nichts, was anders ist? Und nachher habe ich gedacht, wie blöd kannst du sein? Ja? Du sagst, du willst ihr dienen, ihr eine Freude machen. Aber das, was du getan hast, war eigentlich ein Tausch. Du wolltest ihr dienen, du wolltest das für sie machen, damit sie dir auf den Schulter klopft und sagt, was für ein toller Mann du bist. Dienen ist selbstlos. Das heißt, auch ich tue das mit Freude, auch wenn sie es gar nicht merkt. Davon können wir lernen.
Ja, also vielleicht positive. ein positives, ja, Beispiel. Kam eigentlich aus meinem negativen Beispiel mit Zeit verbringen wollen mit Karin. Ich habe mir ja schon lange, jetzt schon vor ein paar Jahren vorgenommen, mir eigentlich jeden Abend Zeit zu nehmen, um mit ihr zu beten, bevor wir schlafen gehen. Und das gelingt mir längst nicht immer, aber ziemlich regelmäßig. Und das ist, ich sehe das als einen Dienst, natürlich auch nicht ganz selbstlos, keine Frage, dient mir genauso. Aber nicht immer einfach, aber eine gute Sache und ich glaube ein Dienst an unserer Ehe.
Denke ich auch. Also ich habe auch fast zufällig mal einen Dienst für meine Frau getan. Sie kam nach Hause eines Tages und berichtete davon, wie sie mit einer Freundin gesprochen hatte. Und diese Freundin hatte gesagt, dass sie in so ein oder zwei Monate einen Seelsorgekurs in Braunschweig anfangen wollte. Und wer meine Frau kennt, weiß, dass sie auch gerne auf Menschen zugeht und wirklich sehr gerne mit Menschen umgeht, sehr gut mit Menschen umgeht. Und sie hat nur davon geschwärmt. Sie hat gar keine Fragen gestellt. Und ich habe angeboten, okay, ich sehe, da bist du gut und du kannst also wirklich das bestimmt gut gebrauchen und wirst das gut einsetzen, auch im Reich. Und dann habe ich gesagt, wir machen das und ich nehme dann die Kinder, wenn es sein muss, und für den Abend, weil es immer einmal der Woche, für 3 Monate, glaube ich, über abends immer. Und ich habe das getan. Und davon redet sie heute noch. Mir war es damals nicht so bewusst, dass ich für ihr wirklich einen Dienst getan hatte. Aber das hat dann dazu geführt, dass sie eine Ausbildung dann wirklich gemacht hatte, wo sie auch wirklich ein Segen sein kann für andere. Und ich habe dann, als ich mir das vorbereitet habe, ich habe gesagt, wie habe ich dir gedient? Und das hat sie erwähnt. Du hast mir die Gelegenheit gegeben, meine Gaben herauszufinden und sie zu entwickeln und einzusetzen. So habe ich meiner Frau gedient.
Eine Bemerkung am Rande. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass es bedeutet, eben wie Christus Haupt zu sein, zu dienen in der Familie, sich eigentlich hinzugeben für die Familie, auch auf einer geistlichen Ebene, wie Jesus es getan hat. Die Frage ist, wie gut geht es, wenn deine Frau das gar nicht will? Wie gut geht es, wenn deine Frau gar nicht Jesus als ihren Herrn angenommen hat und sich ihm nicht unterordnen will? Wie wirst du dann so leben, wie Gott es für dich geplant hat? Und das, ich weiß nicht, ob das aktuell ist in unserer Runde, ob das ein Thema ist, aber ich weiß, es ist möglich, keine Frage, mit einer Frau zusammen zu leben, eine Ehe zu führen, die nicht gläubig ist. Aber es ist schwierig. Das schafft ganz viele Probleme und ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, zwingen zu Unterordnung und zum Dienen liegt nicht drin. Dürfen wir nicht, können wir nicht. Und das wollte ich einfach da noch am Rand eingestreut haben.
Also gehen wir zu den Kindern. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist nicht nur dieser eine Fall, ich weiß von mehreren Fällen, wo Kinder, die in christlichen Familien groß geworden sind, Eltern erlebt haben, die in der Gemeinde alles geben und nichts mehr für die Kinder haben. Da kommt noch dazu, dass die gesellschaftliche Entwicklung, dass mehr und mehr gefordert wird auf der Arbeit. Und dadurch leiden die Zeiten mit den Kindern. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und das hat er gesagt in Epheser 6,4, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, ihr Väter, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das erste, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das geschieht dann, wenn wir für andere da sind, aber nicht für die. Das geschieht, wenn wir auch sie untereinander ungerecht behandeln. Das geschieht, wenn wir ihnen nicht dienen. Aber damit das vielleicht ein bisschen verständlicher ist, habe ich eine zusätzliche Übersetzung, eine modernere. Seid nicht ungerecht gegen die Kinder, erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Eine der schwierigsten Aufgaben heute, habe ich empfunden, ist es, den Glauben der Kinder zu fördern. Aber wie kommt es, dass Menschen nach 2000 Jahren immer noch glauben? Vor allem auch, weil Menschen es weitergeben an ihre Kinder. Die Mütter haben einen großen Anteil, aber es ist interessant. Eine Statistik habe ich vor einiger Zeit gelesen in den USA. Wenn die Mütter gläubig sind und wirklich aktiv sind in einer Gemeinde, der Vater aber nicht, dann sind 15-20% der Kinder nachher gläubig, als Erwachsene, in dem Erwachsenenalter. Wenn der Vater gläubig ist, dann springt es auf 70-80%. Ja. Wenn der Vater gläubig ist, aktiv in einer Gemeinde mitwirkt und es seinen Glauben auslebt, dann wirkt es viel mehr auf die Kinder. Wie können wir diese Aufgabe wahrnehmen? Erstens durch unsere Beziehung zum Herrn. die Kinder sehen im Alltag, dass es ihnen wichtig ist, dass es ihnen wichtig ist. Und durch unser selbstloses Dienen. Wo sie sehen in uns die Liebe Gottes ausgelebt. Sie sehen in uns, dass die Beziehung zu Gott wichtig ist. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, morgens, auch wenn es nur kurz war, kurz mich hinzusetzen, ein bisschen Stille zu haben, damit ich mit Gott sein konnte. Und als die Kinder klein waren, ich kann nicht zählen, wie oft das passiert ist, es scheint es wie ein Wecker zu sein. In dem Moment, wo ich mich hinsetze, werden sie wach. Ist ja interessant. Das war für mich, also immer wieder ist mir passiert. Manchmal war ich genervt, weil ich gesagt habe, jetzt klappt es endlich, dass ich mich hinsetzen kann, Ruhe habe, und dann habe ich keine Ruhe mehr. Und ich wollte sie nicht rausschicken. Ich fand das auch nicht so doll. Ja, geh mal raus, ich will mit Gott Zeit verbringen. Also habe ich die immer zu mir geholt. Ja. Und aber irgendwie so ähnlich so ein bisschen. Und dann habe ich erfahren, eigentlich über drei Türen, dass mein Sohn in einer Predigt, ich glaube in Augsburg sogar, ja, gesagt hatte, wie er mich erlebt hat, wo ich mich hingesetzt hatte und die Bibel gelesen habe. Wo er das gesehen hat. Da habe ich mir so ein bisschen geschämt, dass er da reingestürzt ist. Dass ich mich so genervt fühlte, als er das getan hat. Ja.
Ich kann mich sogar daran erinnern, meinen Vater so gesehen zu haben. Das habe ich auch nicht vergessen. Am Abend spät. Im Badezimmer saß er auf der Badewanne und hat gelesen, bevor er ins Bett gegangen ist. Und das habe ich immer wieder mal gesehen. Aber genau, also mein Beispiel geht in die gleiche Richtung. Also diese Situation gibt es bei uns zu Hause auch. Und das sind für mich die schönsten Zeiten, wenn wir zu viert im Wohnzimmer rumsitzen und lesen. Genau, ich habe es auch als Störung empfunden am Anfang. Wir haben jetzt unterdessen die Regel, wenn einer die Bibel aufgeschlagen hat, dann soll er nicht gestört werden. Mhm. Und sobald die Bibel zu ist, stellen wir dann auch Fragen und besprechen was. Aber wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, waren Camping, in Zelten in Südfrankreich jetzt, die letzten zwei Wochen. Und da gehen diese Regelmäßigkeiten verloren, wie immer. Wir haben wenig gelesen die erste Woche. Und ich stand dann eines Morgens letzte Woche am Strand und habe gebetet am Morgen früh, Sonnenaufgang. Und mir genau diese Frage gestellt, wie kann ich als Vater jetzt diese Verantwortung wahrnehmen, die Kinder zu erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und habe dann genau gedacht, ich gehe jetzt zurück und setze mich hin und lese in der Bibel. Und habe das gemacht. Die Kinder waren noch im Zelt, eben auch ein bisschen länger geschlafen. Und die haben gehört, dass ich zurückkomme und da was mache. Und dann gleich die Frage, was machst du? Ich lese in der Bibel. Es ging keine 5 Minuten, saßen alle da und haben auch gelesen. Und es war super, war wirklich schön. Ganz toll. Genau, also Vorbild sein im Alltag.
Dienen heißt manchmal auch, dass wir tun lassen. Ich habe gesagt, wenn es um Kinder geht, habe ich den Christoph gesagt, ist schon ein Unterschied, ob es eine Tochter ist oder ein Junge. Ich hatte 3 Töchter und dann kam der Junge. Und da habe ich das gemerkt. Ja? Aber eins wollte ich nicht, was ich leider manchmal bei meinem Vater festgestellt habe. Es gibt diesen Ausdruck, dass du ein Gopher-Kind bist. Ja? Das ist auf Englisch Gopher, heißt, du schickst dein Kind, um alles zu machen. Yeah. Go for this, go for that, go for... Yeah. Gopher ist eigentlich ein Maulwurf, aber ja, so sagt man das. Ne? Und das hat mein Vater, er war ziemlich handwerklich begabt, aber er hat selten machen lassen. Ich habe das wirklich bereut, als ich nach Deutschland kam, festgestellt habe, in der Wohnung muss man alles machen. Aber er war einer, der einfach... Er wollte, dass wir helfen, Aber hauptsächlich die Sachen holen, die er brauchte, damit er nicht selbst. Was okay war, wenn wir ganz klein waren. Aber irgendwann war das einfach blöd. Ja? Wir wollten mehr sein als nur so ein Gopher-Kind. Ja? Geh mal das holen, geh mal dies. Deinem Sohn zu dienen kann heißen, dass man einfach so immer wieder sich darauf einlässt, dass es diese Kräftemessen gibt. Die wollen raufen. Ja? Kann aber auch heißen, dass du ihm eine Aufgabe gibst, die schon wichtig ist, wo, wenn es schief geht, da könnte es Probleme geben, einen Schrank zu bauen. Ja. Ich kann mich erinnern, einmal haben wir einen Ikea-Schrank zusammenzubauen. Ich habe ihn gerade erwischt, wo er die Rückseite falsch rum reingesetzt hatte und er hatte vier Schrauben schon drin. Stopp! Wir konnten es noch rennen. Aber er hat es getan, er hat gelernt daraus. Und das ist, glaube ich, ein Teil davon. Es ist wichtig, dass die Kinder auch Verantwortung bekommen. Es ist auch wichtig, dass wir auch etwas haben, wo wir gemeinsam etwas tun können. Bei mir und meinem Sohn war es Sport. Ich habe leidenschaftlich gern Basketball gespielt. Und dann war ich, als er aufgewachsen ist, war ich sein Trainer. Und wir sind immer noch gern Basketballspieler, obwohl ich sage nicht mehr, dass er gegen mich spielt. Er darf nicht mehr gegen mich antreten. Geht in die Hose. Das ist nicht gut. Ja? Wir müssen Zeit nehmen für unsere Kinder, für unsere Söhne. Und auch für unsere Töchter.
Ja, genau. Jetzt könnte man ja denken, gut, die Söhne brauchen die Väter, die Mädchen brauchen die Mütter. Klar, stimmt, die Mütter spielen eine ganz wichtige Rolle. Aber auch wir Väter spielen eine entscheidende Rolle im Älterwerden, Erwachsenwerden, im Aufwachsen der Mädchen. Und das erlebt jeder Vater, der Mädchen hat. Wie oft sind meine Mädchen zu mir gekommen, haben irgendwas Schönes angezogen. Sehe ich schön aus? Oder was gefällt dir besser? Das oder das? Und irgendwelchen Haarschmuck und alles Mögliche. Sie kommen zu mir und fragen, sehe ich schön aus? Das fragen sie meine Frau eigentlich recht selten. Auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise. Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir Männer, wir Väter den Mädchen mitgeben. Was ist Schönheit? Und das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Was ist echte Schönheit? Wann sind sie wirklich schön? Das wollen sie von uns wissen. Sie sehen unsere Reaktionen auf ihr Verhalten, auf ihr sich schmücken, auf das, was sie tun. Und davon lernen sie, was wirklich Schönheit bedeutet. Was sie anziehen auch, natürlich. Von wem lernt ein Mädchen, wie ein Mann mit Schönheit umgeht? Schönheit beschützt oder schätzt? In erster Linie vom Vater. Nicht nur von meinem Umgang mit ihnen, sondern ganz wichtig auch von meinem Umgang mit meiner Frau. Wie gehe ich mit ihr um? Welchen Respekt, welche Liebe zeige ich ihr? Das ist etwas, was Mädchen vom Vater lernen. Von woher lernt eine Tochter, worauf sie achten soll bei ihren Beziehungen, wenn sie einen Freund, einen Mann sucht? Was ist wertvoll, was ist wichtig in den Beziehungen? Auch das sieht sie beim Vater und von meinem Umgang mit meiner Frau. Du wolltest da
was ergänzen? Ja, ich habe da, das ist ein Dienst, was wir auch an unsere Töchter tun können. Als meine Töchter klein waren, habe ich einen Freund, der war für mich ein Mentor, einige kennen ihn, Mark Woodward. Er hat Worte zu mir gesagt, die ich nie vergessen habe. Er sagte, deine Töchter sollen wissen, dass du sie bedingungslos liebst. Deine Töchter sollen spüren, dass du sie bedingungslos liebst. Denn wenn sie das nicht hören und spüren, kommen sie in ein Alter, wo die das woanders suchen. Und das wissen nicht. Und nachdem ich diese Worte gehört habe, habe ich wirklich viel Wert darauf gelegt, dass ich meine Töchter in den Arm genommen habe. Dass ich meine Töchter gesagt habe, ich hab dich lieb. Das, und es ist ja interessant, und ich habe das jetzt, ich denke, das ist auch ein Grund dafür, dass meine Töchter, die jetzt inzwischen 28, 26, 22 sind, sie kommen immer gerne, um von ihrem Papa eine Umarmung zu bekommen. Daraus sind sie nicht gewachsen. Und das ist auch ein Dienen. Ich diene meine Töchter, indem ich das tue. Das tue ich auch gerne.
Ja, ich habe bei uns in der Familie, ich glaube, man kann schon fast sagen, eine Tradition geschaffen mit meinen Töchtern. Ab dem Alter von 7 Jahren an ihrem Geburtstag gibt es einen Ausflug mit Papa alleine. Schnappe ich mir das Geburtstagskind und wir gehen zusammen irgendwo hin in die Stadt oder schwimmen, wollte Liliana jetzt im Sommer. Und dann hat sie meine ganze Aufmerksamkeit. Einen Nachmittag, einen Samstagmorgen, egal, bin ich nur mit ihr alleine unterwegs und behandle sie wie eine wertvolle Frau. Und die schätzen das ungemein und freuen sich immer darauf. Und das ist eine Art und Weise, wie ich versucht habe, genau das eigentlich ihnen mitzugeben und zu zeigen.
Wir Männer oder wir Väter sind auch oft so, dass wir, wenn wir etwas sehen, was da bei denen falsch läuft, dass wir das gerne korrigieren. Ja? Steht ja auch da. Zeig ihnen den richtigen Weg. Aber ich kann mich erinnern, es gibt Zeiten dafür und es gibt Zeiten für was anderes. Ich kann mich erinnern, meine älteste Tochter, alle 4 Kinder haben Basketball gespielt übrigens, sie hat ein Basketballspiel gehabt und ich habe zugeguckt, ich war nicht ihr Trainer da und sie hat wirklich schlecht gespielt. Und die Mannschaft war total egoistisch, jeder in der Mannschaft wollte nur sein Ding und sie hat sich so angepasst und die haben hoch verloren und sie hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und nach dem Spiel kam sie auf uns zu, und ich bin hingegangen und habe angefangen, mit ihr zu reden darüber, was sie alles falsch gemacht hat. Und sie hatte Tränen in den Augen und sie sagte zu mir, Papa, das brauche ich jetzt nicht. Und das berührt mich heute noch. Und ich habe sie in den Arm genommen, ich habe ihm Vergebung gebeten. Es gibt Zeiten, wo Kinder Korrektur brauchen. Es gibt aber auch Zeiten, wo sie einfach Trost brauchen. Vor allem die Töchter.
Weiteres Beispiel, was ich mir ganz bewusst vorgenommen habe und was ich auch lebe, ist, dass ich meine Frau rühme, ihr Komplimente mache, ganz bewusst, wenn die Töchter dabei sind. Und ihr sag, wie ich sie, dass ich sie lieb, dass ich sie schön finde. Auch bewusst sag, wie dankbar dass ich bin, dass ich eine christliche Ehefrau habe und wie wertvoll das für mich ist, zur Arbeit gehen zu können und zu wissen, die werden zu Hause erzogen im Glauben. Die lernen das, die sehen das, die leben Vergebung, wenn es schief geht, wenn es einen Streit gibt, all diese Dinge, dass ich das weiß und dass ich das schätze. Ich sage das ganz bewusst vor meinen Kindern. Genau. Ja, Sohn sein, das ist dann die nächste Stelle im Epheserbrief Kapitel 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Ich glaube, meine Kinder können das auswendig. Das hören die immer wieder mal. Aber das ist nicht alles jetzt für uns. Wir alle sind Kinder. Klar, nicht alle haben noch Kontakt zu den Eltern, zu Vater und Mutter. Viele unter uns schon. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, mein Vater ist 75 Jahre alt. Ab wann muss ich ihn nicht mehr ehren? Gehorchen, klar, ich bin erwachsen, ich fälle meine eigenen Entscheidungen und er als mein Vater will das natürlich, keine Frage, will, dass ich selbst Entscheidungen fälle. Aber meine Verantwortung, Vater und Mutter zu ehren, wie das da steht, die hört nicht auf, solange die leben. Das bleibt.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, als mein Vater 58 Jahre alt war, übrigens genauso alt, wie ich jetzt bin, und die haben festgestellt, dass er Krebs hat. Im Knochenmarkkrebs, schon im Endstadium. Und es war wirklich schwere Monate für meine Mutter. Und wir haben sie besucht zu Hause. Und ich habe meine Mutter gefragt, wie kann ich dir dienen? Ich habe natürlich zuerst daran gedacht, ich könnte das Auto waschen. Ja, ich könnte Rasen mähen. So das Dinge, die halt die Männer eher tun. Und sie hat gesagt, kannst du bitte meinen Vater baden? Einfach ihn baden. Und das, was in mir widerstrebte das. Also erstens war der Gedanke, mein Vater war immer ein sehr kräftiger Mensch. Und ihn zu erleben als Hilflose, das war für mich schwer. Aber dann habe ich gedacht, als ich da dieses Gefühl hatte, habe ich gedacht, hätte sie mich gebeten, irgendwas Schweres zu tun, irgendwas Männliches zu tun, da hätte ich das sofort getan. Warum das nicht? Und dann habe ich ihn gebadet. Und dadurch denke ich auch, meiner Mutter eine Ehre erwiesen.
Ich sehe meinen Vater sehr oft. Wir sind in der gleichen Gemeinde. Wir sind auch in dieser Gemeinde in Bern in der Gemeindeleitung aktiv. Das heißt, wir sehen uns auch an den Leitertreffen, die es in der Gemeinde gibt. Und wir haben nicht eben die gleiche Meinung. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht vor 10 Jahren. Also für mich war das eine Herausforderung. Aber ich habe mir immer Mühe gegeben, auch heute noch, dem nachzuleben. Es gab viele Situationen in diesen Treffen, wo ich nicht seine Meinung vertreten habe. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich? Wie weit stelle ich mich gegen ihn? Wir haben zum Beispiel jahrelang, einige Berner Brüder wissen das, diskutiert, ob wir als Gemeinde ein Missionsprojekt unterstützen wollen. Was weitergeben von dem Geld, das bei uns gesammelt wurde. Er war immer dagegen, solange ich zurückdenken kann. Ich war immer dafür. Und habe mich dann doch jedes Jahr entschieden, daraus keinen Streit zu machen und das stehen zu lassen und seine Meinung zu akzeptieren, obwohl ich das nicht wollte. Aber das war für mich ein Beispiel dafür, wie ich versuche, ihn zu ehren, da seine Meinung auch stehen zu lassen und zu akzeptieren in diesen Treffen.
Ja, wenn wir davon reden, hier, dass wir Familie sind, dann gibt es noch eine Beziehung. Und das sind die Geschwisterbeziehungen. Ja, wir betonen in Gemeinden, dass wir Geschwister sind, dass wir sind Brüder und Schwester. Und Jesus hat das auch betont. Aber wir haben auch die meisten von uns haben auch leibliche Geschwister. Und manche von denen sind nicht in Gemeinden, sind nicht vielleicht gläubig. Das ist bei mir auch der Fall. Wie können wir ihnen dienen? Ich darf nicht sagen, weil die nicht gläubig sind, dass sie mir nicht so wichtig sind. Und einfach sagen, ja, wenn ich Zeit habe, dann irgendwie lassen wir uns sehen. 2 kurze Dinge. Einer ist, dass meine Schwiegerin, Cindy's Schwester, hatte keine Kinder. Wir haben unsere Kinder, also sie dürfte Anteil haben, unsere Kinder. Und sie sehen, mit ihnen leben. Wir haben da viel gebetet, weil wir wussten, sie hat auch bestimmt irgendwas gesagt, was wir nie gesagt hätten. Aber wir haben Gott vertraut. Und ich denke, das hat sich auch gelohnt. Denn alle 4 Kinder, meine 4 Kinder sind gläubig und aktiv in ihrem Glauben und lieben auch ihre Tante. Und dann gab es der Fall vor etwa 15 Jahren, wo alle Kinder aus dem Haus, alle meine Geschwister, wir waren 6 zu Hause, und meine Schwester sagt uns, dass sie als Kind misshandelt wurde. In der Familie. Von einem Familienmitglied. Und wir haben das nicht gewusst. Und es ist ein Schock. Was tut man in so einer Situation? Und irgendwie habe ich gewusst, ich muss für meine Schwester da sein. Ich bin extra in die USA gereist und habe einfach eine Woche mit meiner Mutter und meiner Schwester verbracht, um da einfach für sie da zu sein. Was geholfen hat, weiß ich nicht, aber ich wollte ihr auf diese Weise dienen. Ja. Und auch nach 15 Jahren wollen wir dienen. Wir beten dafür, dass es zu einer Versöhnung kommt. Ja.
Ja, wir sind durch unsere Beziehungen durch. Wir haben jetzt ganz verschiedene Beziehungen angeschaut, die uns da vorgestellt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sich selbst auch gefunden haben in mehr als einer Beziehung. Eben, Ehemann, Vater, Bruder, Sohn sein. Und wenn wir das alles überlegen, was wir jetzt da alles tun sollen und machen sollen und was unsere Aufgabe überall ist, dann ist es eine ganz schöne Last und ganz schön viel zu tun und viel Verantwortung. Und was ich einfach nochmal betonen möchte, ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Leben im Licht, Leben in einer lebendigen Beziehung zu Jesus heißt, es muss nicht alles gut gehen. Ich darf Fehler machen. Ich mache Fehler und ich stehe dazu. Ich versuche nicht perfekt zu sein, schon gar nicht in der Familie als perfekter Ehemann aufzutreten. Das Leben in der Gnade, das Leben im Licht, das ist genau, wie wir dienen wollen, wie wir sein sollen für unsere Familien. Und das wollte ich zum Schluss nochmal betonen. Für mich ist das eigentlich das Allerwichtigste in all diesen Beziehungen.
Ich denke für mich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Familie soll wissen, dass ich sie bedingungslos liebe. So kann ich die Liebe Gottes ausleben. Genauso wichtig für mich, und ich denke, als wir es besprochen haben, würde Christoph das 100% bejahen, ist, wir beten für unsere Kinder. Wir beten, ich bete für sie, ich bete auch für meine Frau. Meine Frau hat eben am Telefon vorhin gesagt, die betet für mich während dieser Zeit. Gebet ist ein wichtiger Teil. Wir beten für seinen Schutz für unsere Kinder. Wir beten dafür, dass sie einen Partner finden, der oder die Gott liebt und Jesus wirklich 100%ig nachfolgt. Die Erhörung habe ich noch nicht, aber wir beten weiter. Wir beten für unsere Eltern, die älter werden und gebrechlicher werden. Wir beten. Und das möchten wir jetzt zum Schluss miteinander tun. Beten wir.